das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes Evangelium 12, Vers 24. Mit diesem Vers, der über der kommenden Woche steht, begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute. Ja, und wünsche uns ja zum einen ganz viel Freude und Spaß und zum anderen, ja, dass wir wirklich was von der Gegenwart Gottes erleben. In dem Vers eben haben wir vom Weizenkorn gehört. Saatweizen konnte ich hier in der Stadt leider nicht besorgen, aber ich habe Blumensamen hier. Samen von der Kapuzinerkresse, die dann, wenn sie aufgegangen ist, auch ganz, ganz schön blüht. Aber so wie wir es eben gelesen haben, von dem Weizenkorn, hier sind noch keine Blüten zu sehen. Erst muss die Saat in die Erde. Vielleicht habt ihr in euch ja auch so ein kleines Samenkorn. Einen Wunsch, eine ganz tiefe Sehnsucht. Gibt es etwas, was in euch keimt und aufbrechen will? Etwas, was wachsen will und aus euch heraustreibt? Ich lade jetzt alle Kinder ein, aber auch alle Erwachsenen, ein so ein Samenkorn hier in einen der Blumentöpfe hier vorne zu tun. Kommt ihr mal nach vorne, ihr Kinder, und wenn die Großen Lust haben, die Großen auch. Ich stelle die Samen hier hin und dann können wir an den folgenden Sonntagen gemeinsam beobachten, ob da was wächst und ob es dann einfach reinstecken. Ob da was wächst und ob es vielleicht auch mal anfängt zu blühen. Super, toll. Also die Töpfe, die werden dann draußen im Foyer stehen. Da könnt ihr dann am nächsten Sonntag und an den folgenden Sonntagen mal gucken, ob sich da schon was getan hat. Ich möchte mit uns beten. Gott, unser Vater, wir sind jetzt hier zusammen mit allem, was zu unserem Leben dazugehört. Jeder mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen, mit seinen eigenen Wünschen und Sehnsüchten. Gott, und du willst uns jetzt begegnen. Dafür danke ich dir. Amen. Letare heißt der Sonntag, den wir heute feiern. Und eigentlich ist das so eine Art Bergfest in der Fastenzeit. ab jetzt geht's bergab. Es ist bald Ostern, die Passionszeit, die ganz ernsten Wochen im Jahr gehen zu Ende. Und so wie in der Passionszeit ja oft die Schuld der Menschen gegenüber Gott im Vordergrund steht, ist das am Sonntag Letare anders. Am Sonntag Letare gucken wir tatsächlich schon zu Ostern, nach Ostern hin und wissen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dann auch auferstanden ist. Und damit erhält dieser Sonntag einen sehr freudigen, sehr fröhlichen Charakter. Und Letare heißt übersetzt, freut euch. Freut euch doch mal. Freut euch ist ein Imperativ. Nun los, freut euch. Super, klappt doch. Ich freue mich heute jedenfalls sehr, dass ich zumindest wieder so gesund bin, dass ich wieder im Gottesdienst sein kann und auch den Gottesdienst moderieren kann. Und ich habe noch einen zweiten Grund, dass ich mich riesig freue. Wir haben heute nämlich Gäste. Und zwar ist das Gesangsensemble Aponi bei uns. Aponi heißt Schmetterling. Ja, und ich bitte euch einfach nach vorne, Bühne frei und uns ganz viel Vergnügen.
Also, dann wünsche ich erstmal so als Erste auf der Bühne einen schönen Sonntag. Und genauso wie das ist mit dem Samenkorn in der Erde, ist es mit der kleinen, dicken, fetten Raupe. Was macht die? Was macht eine Raupe?
Die isst ganz viel.
Richtig. Und was macht sie, wenn sie ganz viel gefressen hat und ganz dick und fett geworden ist? Genau, dann verpuppt sie sich erstmal. Und dann geht sie zum Schmetterling. Und wir nennen uns Aponi und singen für NAMU, Art for Life Network e.V., das ist ein Verein. Und wir gehen in Krankenhäuser und Hospize und singen da für kranke Kinder. Um eine kleine Verwandlung zu machen, weil das ist das Leben, permanente Verwandlung. Das heißt, aus einem traurigen Gesicht ein Lächeln zu machen. Und aus einer Raupe eine Puppe und aus der Puppe ein Schmetterling. Und wie das geht, guck mal, was ist ja ein Schmetterling auf deinem T-Shirt.
Oh ja.
Wow. Magst du mal nach vorne kommen, das mal allen zeigen?
Nein!
Okay, dann zeigen wir jetzt, wie das in groß aussieht, okay? Und der Holger, unser Oberschmetterling für die Musikarrangur, der hat ein Lied geschrieben, was der Aponi so macht. Wollen wir die Plätze tauschen? Oder wir müssen stehen. Wir können die Plätze tauschen.
Was könnte dieses Knäuel wohl sein? Kann das Kleid einer Raupe sein? Eine Raupe frisst sich kugelrund und träumt davon, sie wäre bunt. Dann webt sie einen langen Faden und rollt sich ein bis über den Kragen. Vielleicht ist sie jetzt noch nicht zu sehen, doch glaub mir eins, du musst verstehen. Eines Tages ist so weit, drum halt dich jetzt schon mal bereit. Ein Schmetterling wirst du bald sein und schillerst bunt im Sonnenschein. Und sogar wenn's dir gefällt, fliegst du um die ganze Welt. Das Kleid der Raupe heißt Kokon. Da denkt man an einen Knallbonbon. Drinnen regt sich's hin und her. Es verpuppt sich, ist schon keine Raupe mehr. der Traum vom Fliegen und vom Reisen lässt sie den Kokon zerreißen. Doch was ist das für ein buntes Ding? Es heißt Aponi und ist ein Schmetterling. Jetzt werden seine Träume wahr. Aponi, die ganze Welt ist kugelrund. Aponi, und deine Flügel strahlen rot. Aponi, und du bist niemals mehr allein. Aponi. Komm und lass uns Freunde sein.
Gedacht, wenn die ganze Erde kugelrund ist, dann kann ich ja auch um die ganze Erde fliegen, oder? Und dann werde ich mal eine Reise unternehmen und mal gucken, ob ich noch andere Schmetterlinge finde. Und dann ist er losgeflogen, um die ganze halbe Welt. Als erstes ist er nach Afrika gegangen. Wollt ihr mal hören, was es da alles für Tiere gibt? Vielleicht kennt ihr das Lied, dann singt ihr mit. Wee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee, we are Mamba Way. Wee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee, we are Mamba Way.
Awimba Way, Awimba Way, Awimba Way, Awimba Way, Awimba Way, Awimba Way.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight.
Ganz vielen Dank. Ja, das ist jetzt die Stelle, wo ich die Kinder gerne verabschieden möchte in ihren Kindergottesdienst. Anja greift schon zum Rucksack. Anja, worum geht es denn bei euch heute?
Heute geht es um Petrus.
Um Petrus.
Guck mal an, was der so erlebt hat.
Na dann, viel Spaß mit Petrus. Und ich übergebe an Roger, der uns die Predigt halten wird.
Können mich alle sehen? Hier ist ja so eine Säule. So, ne? Ja, ich habe hier letzten Sonntag schon gestanden und habe als allererstes gesagt, herzliche Grüße von Volker, der hat Lungenentzündung. Herzliche Grüße von Volker, hat immer noch Lungenentzündung und mich gebeten, heute wiederum die Predigt zu machen. Dem bin ich auch sehr gerne nachgekommen. Ja, vielen Dank an Auponi. Das Thema der Predigt, darum geht auch ein wenig um das, was das erste Lied ausgesagt hat. Dieses, dass alles möglich ist, dass Dinge sich entfalten können und verändern können. Der Predigttext findet sich im Propheten Jesaja, das Kapitel 54, die Verse 7 bis 10. Für all die, die an Literatur interessiert sein sollten, also an Hochliteratur interessiert sein sollten, das hier ist Hochliteratur. In der Zeit, in der das geschrieben wurde, gab es auf der ganzen Welt wenig Vergleichbares. Ich sage das mal vorher, vielleicht liest man das ja anders. Mir geht das manchmal so, dass wenn ich ein Lied höre oder sowas und das wird mal, da wird mal die Geschichte von erzählt, wie das zustande gekommen ist, dann höre ich ein solches Lied anders oder auch eine Geschichte, wenn man sie mir vorliest oder einen Text vorliest. Der Jesaja, er mag jedem ans Herz gelegt werden, dieser Prophet, auch der Jeremia, was da an Poesie und an Tiefe drin steckt, mal abgesehen von den Aussagen, das war zu der Zeit und bis heute wird es allgemein als Hochliteratur geführt. Ich lese einen kleinen Ausschnitt, das ist der Predigttext aus der Perikope für diesen Sonntag, Jesaja 54, die Verse 7 bis 10. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als sie schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 50 Jahre. Es gibt ja so diese chassidischen Witzchen, nicht? Also der fällt mir dann bei sowas ein, kommt ein Chassid und spricht mit Gott und sagt, Herr, ist es nicht wahr? Das sind immer so dieses osteuropäische Jiddische, ich kann das natürlich nicht ordentlich, aber ist es nicht wahr, dass für dich ist 1000 Jahre wie eine Sekunde? Ja. Und ist es nicht auch wahr, dass ein Pfennig ist für dich wie eine Million Taler? Ja. Kannst du mir nicht geben ein Pfennig? Ja, warte mal ein Sekündchen. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Dieser kleine Augenblick, den der Jesaja hier so beschreibt, das waren 50 Jahre Verbannung. 50 Jahre, in denen dem Volk Israel die Identität genommen war, in denen das Volk Israel verschleppt war in eine Großmacht hinein, und eigentlich kein Volk mehr war, wenn man mal das Kriterium, ein Volk braucht auch Land, wo es leben kann, nehmen kann. Es hatte auch keine eigene Gerichtsbarkeit, es hatte keine eigene Führung, sondern es war in Anführungsstrichen Menschen zweiter Klasse geworden. 50 Jahre. Das Wort des Jesaja ergeht an Leute, die zum allergrößten Teil überhaupt nicht mehr die Geschichte miterlebt haben, wie es zur Verbannung kam. Die waren schon da geboren, für die war das schon selbstverständlich. Ein Augenblick habe ich dich verlassen. Dass es eigentlich keine Perspektive gibt und keine Hoffnung gibt, war für diese Menschen ganz normal. Es gibt diesen schönen Gospel, das würde mich mal interessieren, wie er den interpretiert, by the rivers of Babylon, there I sat and wept. Das entspricht den Seelen- und Emotionszustand, wenn man das überhaupt so sagen kann, des Volkes Israel in dieser Zeit. Und in diese Zeit der Hoffnungslosigkeit, spricht der Prophet diese Worte. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Also wirklich, ich lege es jedem ans Herz mal, diese Worte zu lesen, vielleicht sich ein wenig Zeit zu nehmen und dazu auch zu beten und mal zu gucken, was passiert, wenn man einen solchen Jesaja-Text mal sich zur Brust nimmt. Kennst du das? Hast du das mal erlebt, dass es nicht weiterging, dass du dich verlassen gefühlt hast oder auch verlassen warst, dass du in einer Sackgasse warst und es gab definitiv keinen Ausweg? Es gab ihn einfach nicht. Und auf einmal kommt einer daher. Im Nachhinein weißt du vielleicht gar nicht so genau, wie das passiert ist, aber es passiert irgendwas. Er hat irgendwie die Macht oder was auch immer und die Situation verändert sich. Und du stehst heute vielleicht 1, 2, 5, 10 Jahre, vielleicht auch nur 2 Tage später da und sagst, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Das war doch real. Das ist im Kern die Botschaft dieses Textes. Das ist die Botschaft, die Gott durch Jesaja, durch den Propheten des Volkes, dem Volk zusprechen lässt. 50 Jahre? Im Urtext heißt das eigentlich ein Augenzwinkern und nicht ein Augenblick. Eigentlich schon ein bisschen makaber. Meine Frau hat gesagt, mach doch mal 12 Thesen, die dürfen auch widersprüchlich sein. Könnte man ja mal das Wort makaber mit reinbringen. Kommentiere die auch gar nicht. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich werde es mal machen. Ich finde das eine ganz interessante Idee. Dass da einer kommt und das, was ein Volk erschüttert bis zur Hoffnungslosigkeit, als ein Augenzwinkern bezeichnet. Und sagt, ist ja gut, ich bin wieder da. Letare, freuet euch. Und abermals sage ich, freuet euch. Da kommt Gott zu seinem Volk und sagt, das Augenzwinkern ist vorbei. Das, was du empfindest als eine Erschütterung bis hin zur permanenten Hoffnungslosigkeit, wo es nicht mehr weitergeht. Und das ist, ich meine 50 Jahre, das sind 2 Generationen. Das ist bewiesen. Und da kommt Gott und sagt, das ist nicht die Realität. Das ist nur ein Augenzwinkern. Mehr ist das nicht. Und er sagt noch mehr, und da kommen wir im Detail jetzt auch gleich zu, er sagt, es gibt eine andere Realität und das ist meine Realität. Und ich lade dich ein. Letare, freu dich. Freuet euch. Nimm teil an meiner Realität. Nimm teil an meinem Erbarmen, an dem, was ich für dich tun will. Willst du das? Der Text sagt, er kommt als Erlöser. Er kommt als Befreier. Weil er die Macht hat, zu befreien. Weil wir es mit der Realität zu tun haben, für die 50 Jahre Leiden ein Augenzwinkern ist. Und die das so meint. Die damit das Augenzwinkern, das Leiden überhaupt nicht kleinreden will. Dieser Text zeigt, wie sehr sich Gott ausschließlich auf diese kleinen Augenzwinkerer zubewegt und auf sie einlässt, vollständig. Aber er sagt, die Gesamtrealität, von der wir hier sprechen, in die muss das eingebettet sein. Und in diese Realität lade ich dich ein. Und weil ich in der Lage bin, das zu tun und zu sehen und dich dahin führen will, deswegen bin ich auch in der Lage, dich aus deiner Mini-Realität herauszuholen und sie zu verändern. Ich sagte vorhin, Aponi hat das auch angedeutet. Du gehst in ein Krankenhaus und siehst ein krebskrankes Mädchen oder ich weiß nicht was und auf einmal lächelt es, obwohl es vielleicht große Schmerzen hat. Das ist genau das. Das ist genau das, womit wir das erfassen können oder anfangen können zu erfassen, worum es hier geht. Jetzt kann man die Frage stellen, ja, wieso überhaupt? Wieso überhaupt dieses Augenzwinkern? Wieso überhaupt diese 50 Jahre? Was soll das? Wieso ist das notwendig? Hätte der liebe Gott sich das nicht sparen können, wenn es ihn denn gibt und er so ein toller Erlöser ist? Wir sprechen hier in der Tat eines der Grundprobleme an, die sich durch das Alte und auch durch das Neue Testament ziehen. Dieser Text ist ja ein Bundestext. Wir feiern nachher das Abendmahl und ich werde da auch noch kurz drauf eingehen. Es wird ein neuer Bund angeboten. Gott steht immer, stand schon immer in dem Dilemma und deswegen wird hier auch Noah zitiert. Ich werde das gleich mal vorlesen. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich sie so weiterlaufen lassen? Oder soll ich eingreifen? Ich habe ja letztes Mal schon eine Predigt gehalten und da ging es um eine Zeit ein wenig früher. Da ging es um den Propheten Elia und die Zeit der Könige, so die mittlere Zeit der Könige. Wir sind jetzt hier zeitlich etwas weiter. Das Königstum Davids bzw. Israels ist zerbrochen. Das hat nicht mehr geholfen. Und Mein Bruder ist Althistoriker. Mit dem habe ich das mal diskutiert ein bisschen. Und der sagt natürlich, naja, also hör mal, oder, das mit Gott und so ist natürlich alles schön und gut und hat auch machtpolitisch sicherlich eine gewisse Relevanz, aber wir sprechen hier von einer Großmacht, die sich entwickelt hat. Was hatte denn Israel bitte schon da für eine Chance? Also zu sagen, ja, Israel geht's dreckig, Israel ist in die Verbannung gekommen, weil sie gottlos gewesen sind, weil sie eben den guten Wegen Gottes nicht mehr folgen wollten. Ja, und das ist die Konsequenz. Das ist ein bisschen billig. Entschuldigung, Roger, aber das ist nicht nur nicht billig, das ist eigentlich auch falsch, das ist machtpolitisch überhaupt nicht machbar. Ich habe aber eine Frage dann gestellt und die konnte er mir natürlich wieder nicht so richtig beantworten. Denn nach meiner Wahrnehmung, wobei ich natürlich da eher Laie bin, ist es so, und da gibt es auch erhebliche geschichtliche Beispiele, man denke nur an die Griechen, die gegen die Perser gewonnen haben, als sie einbrachen bei ihnen, die ein äußerst stabiles Staatssystem zu dem Zeitpunkt haben, die in der Blütezeit waren. Wenn man sich die Bibel durchliest, Israel ging es nicht mehr gut, da herrschte Chaos. Das war nicht David. Unter David und Salomo, da war Israel eine Großmacht, das kleine Israel. In der Zeit, in der sie verschleppt wurden, da herrschten in Anführungsstrichen Religionskriege zwischen den Baal-Anbetern und den Anbetern Jahwes. Da ging es drunter und drüber, da gab es keine Gerechtigkeit, da gab es keine funktionierende Rechtsprechung, nichts. Das war ein schwaches Volk geworden. Die biblische Erklärung hierzu ist, ihr habt euch nicht mehr der Realität Gottes anvertraut und deswegen seid ihr in die Verbannung gekommen. Das ist eine Konsequenz eures eigenen Handelns. Ende der Durchsage. Das ist noch nicht mal eine Bestrafung, obwohl hier von Zorn geredet wird. Zorn bezeichnet hierbei nur, dass es einen leidenschaftlichen Gott gibt. Also dieser Text setzt sich sehr stark in ein Spannungsverhältnis zwischen dieser Vorstellung eines souveränen Gottes, der über allen schwebt, und einem Gott, den ich verletzen kann. Den ich mit meinen Handlungsweisen verletzen kann, den ich sauer machen kann und mehr als das. Ein zutiefst menschlichen Gott, der sonst wahrscheinlich auch Menschen mit Emotionen und dem, was wir so darstellen, in all unserer Widersprüchlichkeit gar nicht hätte schaffen können. Aber das Problem, vor das Gott immer gestellt war, schon zu Noahs Zeiten und hier und später, als es dann zu dem neuen Bund in meinem Blute kam, als Jesus kam, war immer, dass er es irgendwann nicht mehr mit ansehen konnte, wie sie sich alle ermordet haben, wie die Ungerechtigkeit übernahm, wie die Witwen und Waisen, die Schwachen, die Schwächsten der Gesellschaft immer wieder noch weiter an den Rand gedrängt wurden. Und wahrscheinlich, weil er es nicht mit ansehen konnte, wie wenig der Mensch aus der Möglichkeit des Menschseins macht. Wie wenig der Mensch daraus macht, was er eigentlich tun könnte, wenn er sich nicht immer nur selbst zerfleischen würde. Und Gott hat dieses Augenzwinkern zugelassen. Und Gott hat zugelassen und hat nicht eingegriffen. Und Gott hat zugelassen, dass es eine Sintflut gab. Ich spreche jetzt mal nicht von dem Streit, gab es sie und war sie regional begrenzt oder nicht, sondern ich spreche jetzt mal von dem geistlichen Inhalt dieser Geschichte. Er hat es zugelassen und hat dann nach einer kleinen Weile einen neuen Bund geschlossen. Im ersten Mose Kapitel 8 bis 21 bis 22 lesen wir Folgendes, und das ist sehr wichtig. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Der Bund, den Gott hier anbietet, ist kein unrealistischer Bund, ist kein euphorischer Bund, ist nicht ein Bund mit geläuterten Menschen in der Verbannung, die jetzt alles eingesehen haben und sagen, Mensch, wir machen das in Zukunft ganz anders. Sondern das ist ein Bund mit Menschen, deren Trachten von Jugend auf böse ist. Es ist eine Entscheidung Gottes zu sagen, jawohl, ich greife jetzt wieder an. Ich kann es nicht mehr mit ansehen. Ich will nicht, dass ihr so endet. Und deswegen werde ich mich euch wieder neu zuwenden. Ich tue das, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie ihr darauf reagieren werdet. Das hat mich persönlich berührt. Ich bin ja Anwalt und streite im Prinzip ja. Also, oder ich sage es mal anders, ich vertrete ein Interesse gegen andere Interessen. Und man versucht das dann in Einklang zu bringen. Und ich habe vor einiger Zeit ein Mandat gehabt, wo sich zwei Menschen furchtbar behagt haben. Aber wirklich bis aufs Messer. Das geht so nach dem Motto, streiten sich zwei Bauern um ein Schaf, verdient der Anwalt eine Kuh da dran. So haben die sich gestritten. Ja? Denen ging das nicht mehr um vernünftige wirtschaftliche Lösung, sondern der andere war böse und fertig. Und dann passiert es, dass einer von den beiden einknickte und sagte, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, mach was du willst, ich unterschreibe alles, was du willst. Und das hatte eine erstaunliche Reaktion bei dem anderen. Der andere machte ein Angebot, was weit über dem lag, was er ihm vorher jemals anbieten wollte. Das Herz des dann stärkeren Partes war bewegt, kann man nicht anders sagen. Das hat mich auch als Juristen so ein bisschen erschüttert. Es war bewegt. Der machte Zugeständnisse, die er nie gemacht hätte. Also wir sprechen hier von einem Streit, der anderthalb bis zwei Jahre geschwelt hatte. Nicht nur geschwelt, sondern ausgebrochen war mit Gerichtsverfahren und dem vollen Programm, das man sich so liefern kann. Das fiel mir ein, als ich das mit dem Bund hier las. Als ich das las, ich wende mich euch zu, wieder neu zu. Ich will einen neuen Bund mit euch schließen, einen Bund meines Friedens. Mit Menschen, von denen ich weiß, deren Trachten ist und Dichten ist böse von Jugend auf. Ob die darauf eingehen überhaupt, auf meine Zuwendung, oder ob ich letztlich dann doch wieder enttäuscht werde oder noch mehr enttäuscht werde, weiß ich nicht, aber ich tue es trotzdem. Ich gehe hier in eine ungesicherte Vorleistung und mache mich damit auch verletzlich. Das sagt auch einiges darüber aus, von welcher Realität wir hier sprechen. Ich habe ja eingangs gesagt, Gott sagt, es gibt eine ganz andere Realität, beziehungsweise die Realität, diesen kleinen Ausschnitt, den du hier begreifst, Volk Israel, das ist wirklich nur ein klitzekleiner Ausschnitt. Mehr ist das nicht. Ich sage das, weil ich meine, wenn nicht der, der Gott liebt, wer denn sonst soll in der Lage sein, auf diese Realität hinzuweisen, sie zu erfahren und auch anderen anzubieten. Das habe ich jetzt so ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ich meine, dieser Text ist seelsorgerlich anwendbar. Das ist das, was ich damit sagen will. Ich darf mich dieser Realität zuwenden und darf dann sie auch weitergeben. Und das bedeutet immer, dass ich Schritte gehen muss in die Verletzlichkeit hinein. Dass ich Angebote machen muss in die Verletzlichkeit hinein. Es bedeutet, das ist nur ein Aspekt, aber dass wenn du hier heute sitzt und es gibt jemanden, und das ist jetzt schon wieder Abendmahl, in der Gemeinde beispielsweise oder auch außerhalb der Gemeinde, mit der du verfehdet bist, dann musst du dich einigen. Und du musst dich einigen, weil du es kannst. Weil du es kannst. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wenn du meine Realität, die Realität Gottes, entdecken willst, dann möchte ich, dass du das begreifst, sagt Gott. Ich möchte, dass du begreifst, ich erbarme mich mit ewiger Gnade oder ewiger Treue, ewiger Verbundenheit. Eigentlich ist ja Gnade oder Erbarmen eine Haltung oder eine Motivation. Etwas, was mein Herz oder meinen Sinnen und Trachten füllt und aufgrund dessen ich dann etwas tue. Hier wird werden beide Aspekte sind hier gemeint. Hier ist das, ich wende mich dir zu, das Wie des sich Zuwendens, das ist das Erbarmen, die Gnade. Es ist nicht nur die Haltung. Wenn ich die Realität Gottes erleben will,